Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Die Bilder und Motive des französisch-russischen Malers Marc Chagall waren eine Zeit lang so überpräsent im kollektiven Bilderkosmos, dass er als Künstler kaum noch ernst genommen wurde. Völlig zu Unrecht, wie die diversen Ausstellungen anlässlich seines 40. Todestages zeigen. Unter anderem in Düsseldorf, mehr dazu gleich. Außerdem ein musikalischer Performanceabend bringt die spätromantische Musik Richard Wagners mit den 12-Ton-Kompositionen von Arnold Schönberg zusammen. Und der Regisseur Christoph Marthaler kehrt mit einem neuen Stück zurück an die Berliner Volksbühne. Zurück geht auch der Blick der Jahreskonferenz des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, die sich gestern und heute mit den Nachwirkungen der Fluchtbewegung im Jahr 2015 beschäftigt. Wie gehen wir als Gesellschaft seitdem mit dem Thema Migration um? Was ist getan worden und was noch zu tun? Laut Statistiken wollen 77% der Deutschen eine strengere Asylpolitik. Die Debatten darüber in Politik und Gesellschaft bilden das deutlich ab. Der Soziologe Jonas Wiedner forscht am Wissenschaftszentrum zum Thema Migration und Integration. Ich konnte ihn zwischen den Vorträgen heute fragen, ob für ihn die erhitzte Debatte nachvollziehbar ist.
Also wir haben in unserer Konferenz den Blick zurückgerichtet und haben geschaut, was ist eigentlich seit 2015 passiert, was ist aus den Flüchtlingen geworden, die damals zu uns gekommen sind. Und da haben wir verschiedene Sachen gesehen. Da muss man verschiedene Ebenen unterscheiden. Auf einer Ebene kann man sagen, dass eigentlich diese Debatte, wie sie heute geführt wird, ein bisschen entkoppelt ist von den Realitäten auf dem Boden. Denn einige Sachen, die wir gehört haben in der Konferenz, ist, dass vieles tatsächlich sehr gut gelaufen ist seit 2015. Die Arbeitsmarktintegration hat den Umständen entsprechend, ich will nicht kleinreden, dass es da sehr viele Probleme gibt, aber hat den Umständen entsprechend gut funktioniert. Eine Großzahl der Geflüchteten ist mittlerweile auf dem Arbeitsmarkt angekommen und auch die institutionelle Integration hat relativ gut funktioniert. Wir haben es nicht erlebt, dass Institutionen, auch das Aufnahmesystem, die Kommunen wirklich komplett überlastet waren. Das ist alles nicht geschehen. Insofern ist einiges tatsächlich auch ganz gut gelaufen. Gleichwohl sehen wir natürlich, und Sie haben es angesprochen, dass es einen sehr emotionalen, aufgeregten Diskurs gibt um Migration. Und das stellt für die Politik natürlich die Herausforderung, dass das bewältigt werden muss, vor dem Hintergrund natürlich von zwei großen Spannungsfeldern. Einerseits gibt es, Sie haben es gesagt, einen großen Bedarf in der Wählerschaft nach einer größeren Steuerung der Kontrolle. Gleichzeitig sprechen sich in Umfragen aber auch die Leute dafür aus, dass das Menschenrecht auf Asyl beibehalten werden soll. Und die Spannung für die Politik liegt jetzt also darin, Migration mehr zu steuern, gleichzeitig die Debatte runterzukochen, um auch dieser Emotionalisierungsfalle ein Stück weit zu entgehen und rechtsstaatliche Normen, wie sie auch von der Großteil der Bevölkerung weiter unterstützt werden, einzuhalten. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Jetzt haben wir uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten, würde ich sogar sagen, darauf verständigt, eine wertebasierte Politik, und das betrifft auch die Migration, zu machen. Hat denn diese wertebasierte Politik überhaupt noch eine Chance, wenn sich insgesamt gesehen, also global gesehen, auch mit Auswirkungen auf Deutschland, die autoritäre Politik, die nationalistische Politik durchsetzt?
Das ist eine Herausforderung für die Politik in Europa. In der Konferenz kam es immer wieder zur Sprache, dass Migration nur ein Themenfeld ist, was sozusagen die Steuerungsfähigkeit demokratischer Staaten in Frage stellt. Da kommt Corona dazu, da kommt der Krieg Russlands gegen die Ukraine dazu, da kommt der Aufstieg Chinas dazu. Und in all diesen Politikfeldern ist es so, dass der demokratische Art und Weise, Dinge zu regeln, in die Defensive gerät. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die sozusagen Mitteparteien demonstrieren, dass sie damit umgehen können. Gleichzeitig natürlich ohne die Lösungsansätze der Demokratiefeinde zu übernehmen. Und das ist genau die Herausforderung. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Migration eben nur ein Feld von vielen ist und wir können nicht davon ausgehen, dass es, wenn es sozusagen einen großen Wurf in der Migrationspolitik geben würde, dass dann die rechtspopulistischen Herausforderungen eingestellt werden, weil, wie ich eben versucht habe zu skizzieren, die Herausforderungen nicht nur im Feld der Migrationspolitik, sondern in weiteren Feldern auch bestehen.
Es geht ja bei den Debatten, die zurzeit geführt werden, vor allen Dingen um die Gegenwart. Wie steht es denn um die Zukunft? Also es kamen ja eben oder kommen nicht nur junge erwachsene Männer nach Deutschland, sondern auch Familien und kleine Kinder. Wie steht es da um die Integration?
Das war vielleicht die Erkenntnis der Konferenz, die mich am meisten beeindruckt hat und tatsächlich auch etwas ratlos zurückgelassen hat. Denn es gibt mittlerweile gute Evidenz aus Studien, dass das tatsächlich ein großes Problem ist und ein viel größeres Problem wahrscheinlich als die Integration der Erwachsenen, dass nämlich die Kinder der Geflüchteten auch noch Jahre nach der Ankunft sehr weit zurückbleiben hinter den Sprachfähigkeiten und den Kompetenzen von Kindern, die in Deutschland geboren wurden. Und diese Kinder, die sind jetzt in etwa 10 Jahre im Land, die sind jetzt Teenager, viele von ihnen machen vielleicht gerade den Übergang ins Berufsleben. Und meine Frage für die Zukunft ist tatsächlich, was wird aus diesen Kindern und wie können wir als Gesellschaft diesen Kindern eine Chance bieten? Aber wir brauchen diese Kinder natürlich auch, weil sie jetzt eben Teil unserer Gesellschaft sind.
Sagt der Soziologe Jonas Wiedner zum Thema Migration, Integration und Zukunftsperspektiven für Geflüchtete. Ein Flüchtling war auch der Maler Marc Chagall, der zuerst vor Antisemitismus und Pogromen in Russland floh und später vor dem Holocaust. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fand er so etwas wie Ruhe in Südfrankreich, wo er bis zu seinem Tod 1985 lebte. Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern hat Chagall seinen Stil kaum verändert, außerdem viele Motive wie Engel, Blumen oder Tiere immer wieder in seinen Bildern auftauchen lassen. Das zentrale Motiv war für ihn die Versöhnung. Umso erstaunlicher, dass seiner Kunst immer wieder Naivität vorgeworfen wurde. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eröffnet heute Abend im Museum K20 eine große Marc Chagall-Schau, die einen Überblick über das Schaffen des Malers bietet, der fast 100 Jahre alt wurde. Susanne Lurweg hat sie gesehen.
Ein junger Mann blickt die Betrachtenden verschmitzt, fast spöttisch an. In der Hand hält er 3 Pinsel, auf dem Kopf trägt er eine Art Barett. Seine Kleidung ist wie der Bildhintergrund schwarz, nur der Hemdkragen strahlt leuchtend weiß. Ein Selbstporträt Marc Chagalls aus dem Jahr 1909. Eines von 3 Bildern, das sich im Besitz der Kunstsammlung NRW befindet und das die Besuchenden direkt am Eingang empfängt und den ersten Teil der Ausstellung bildet, der sich auf die Frühphase im Werk von 1908 bis 1923 konzentriert.
Wenn man genau hinsieht, sieht man in diesen Werken der ersten Phase auch sehr viele unschöne Ereignisse. Da sieht man Prostituierte, da sieht man Menschen, die getrunken haben, die sich übergeben, da wird in die Ecke gepinkelt, da wird aber auch ein Kind geboren. Es gibt diese gesellschaftskritische, diese dunkle Phase.
Sagt die Kuratorin der Ausstellung Susanne Meyer-Büßer. In diese Phase fallen auch 2 der ikonischen Werke von Chagall. Russland, den Eseln und den anderen, das 1911 entstand und eine dystopische Situation vor einem schwarzen Hintergrund zeigt. Eine Kuh und eine Magd fliegen quasi durch die Luft in einer Szenerie, die sehr weltuntergangsartig wirkt. Sowie die Kreuzigung. Ein Gemälde, auf dem ein Kind am Kreuz hängt, blutleer und gepeinigt. Ein Bild, das noch heute schockiert und von unendlichem Leid erzählt.
Dieses Bild, 1912 gemalt, erinnert an die Pogrome gegen Juden. Und Chagall selbst hat in seiner Heimatstadt eines miterlebt und überlebt.
Die jüdische Herkunft Chagalls aus einem kleinen Ort namens Witebsk im heutigen Belarus und auch seine lebenslange Flucht, sein unstetes Leben sind aus gutem Grund zentraler Bestandteil der Ausstellung, erklärt Direktorin Susanne Gensheimer.
Weil das Thema Migration, Verfolgung, Rassismus heute ja eines der ganz virulenten gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen ist.
Chagall ist im zaristischen Russland genauso wenig willkommen wie im Russland nach der Revolution. In Frankreich findet er zunächst eine 2. Heimat. Schnell taucht er in Künstlerinnenkreise rund um Robert und Sonia Delaunay ein, saugt die verschiedenen Kunstrichtungen auf, ohne sich je auf eine bestimmte festzulegen.
Man kann Chagall in keine Schublade stecken. Er wird ja auch als das Wunderkind der Moderne bezeichnet. Und das war vielleicht auch der Grund, warum er auch sofort in dieser Pariser Szene wirklich nicht nur Freunde, sondern auch Leute gefunden hat, die ihn total gefördert haben.
120 Arbeiten sind zu sehen, darunter die bekannten Werke, auf denen Brautpaare durch die Lüfte schweben, Blumensträuße prallen mit Farben und damit auch mit Leben gefüllt sind, aber auch Papierarbeiten. Und immer wieder Chagalls große Liebe Bella.
Das Bild Doppelporträt mit Weinglas ist ein signifikantes Bildnis für diese Beziehung. Da sieht man Bella in einem weißen Kleid und sie trägt Chagall auf ihren Schultern, sehr leicht und locker, denn sie ist eine ganz starke Frau.
Die Farbgewalt, die Formenexperimente und die zuweilen fröhlichen Szenen von Festen und Liebenden erzeugen einen Rausch der Sinne. Die knallroten Hähne, die grünen Pferde, die blauen Vögel entfalten eine surreale Traumlandschaft, in der jedoch immer ein Stück Wehmut mitschwingt.
Da ist auch sehr viel Nostalgie dabei, da ist auch was Traumhaftes dabei, eine Sehnsucht, eine starke Sehnsucht, die natürlich auch daher rührt, dass er immer die Orte wechseln musste und immer aufgrund der äußeren politischen Umstände im Zustand der Migration sein musste.
Die Düsseldorfer Ausstellung wirft einen genauen Blick auf sein gesamtes Schaffen von 1908 bis 1980. Seine Lebensstationen von Russland, Frankreich, den USA sind chronologisch aufgefächert. Sie zeigen das Leben eines Exilanten, der bei allem Erfolg immer ein wenig verloren wirkt und der schon früh erfahren hat, wie falsche Nachrichten, imperiale Kriege und Antisemitismus das Leben in eine Hölle verwandeln. Die bunten Farbträume, die gerade in den letzten Schaffensjahren dominieren, täuschen nicht darüber hinweg, wie aktuell Chagall noch heute ist, aber auch wie sehr Kunst ein Ausweg und Trostspender gleichermaßen ist.
Susanne Lurwig über die Marc-Chagall-Ausstellung im K20 in Düsseldorf. Und jetzt machen wir in unserer kleinen Feuilleton-Sendung mal kurz einen Abstecher in die Klatsch- und Tratsch-Abteilung, denn es geht um die Eheprobleme von gleich zwei Komponisten. Der verheiratete Richard Wagner, der sich in eine ebenfalls verheiratete Frau verliebte, und Arnold Schönberg, der von seiner Frau mit einem Maler betrogen wurde. Beide Affären sind in die Musikgeschichte eingegangen. Richard Wagner komponierte nach Gedichten seiner Angebeteten die Wesendonck-Lieder. Und Arnold Schönberg vertonte Lyrik von Stefan George als »Das Buch der hängenden Gärten«. Am Staatstheater Augsburg hat die Regisseurin Yiling Heather Tan daraus eine Musenerzählung rund um die Mathilde erarbeitet. So hießen nämlich beide Frauen, ein performatives Musiktheater. Gestern war die Uraufführung, die unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gesehen hat, den ich gefragt habe, was denn unter performativem Musiktheater zu verstehen ist.
Es ist vor allen Dingen ein Wort hier zu nennen, das ist nämlich die Intimität. Das ist ein sehr kleiner Spielort und wir kommen der Protagonistin der doppelten Mathilde in Form der Sängerin Sally Durand, kommen wir sehr, sehr nahe oder auch sie uns. Es gibt eine Art Steg, der durchs Publikum führt und sie wandelt im Laufe dieser zwei Werke, die dort aufgeführt werden, kommt uns näher und wandelt diesen Steg entlang und durchlebt wirklich alle Höhen und Tiefen, wobei es eher die Tiefen sind, einer ja, Liebesbeziehung, könnte man sagen, aber auch eines inneren Dramas im Grunde, auch ein Hadern mit sich und der Welt, was wir hier mitbekommen.
Was wird denn daraus für eine Mathilde? Was ist das für eine Frauenfigur? Das sind ja eigentlich zwei sehr unterschiedliche Frauen.
Genau, also zunächst ist es eine sehr zurückhaltende Dame. Wir haben auf der Bühne auf der linken Seite noch etwas entfernt von uns Sally Durand in einem Käfig. Der Käfig ist aber offen und sie ist trotzdem da drin gefangen. Sie geht ab und zu den Stäben. Sie nimmt eine Kerze, die mal Licht verstrahlt, dann wieder aus ist. Es wird mit kleinen, feinen Symbolen gearbeitet. Die Regisseurin Yiling Heather Tan hat das Ganze hier realisiert. Es ist ja, könnte man sagen, ein symbolisches Musiktheater an diesem Punkt. Also im Grunde bleibt es szenisch immer wieder abstrakt und arbeitet mit wenigen Zeichen. Auf der anderen Seite ist es aber große Emotion, weil eben Sally Durand wirklich die unterschiedlichsten Emotionen sehr, sehr glaubwürdig und manchmal dann auch dann fast naturalistisch rüberbringt. Über die Rampe kann man ja nicht sagen, weil wir haben sie praktisch fast schon unter uns. Und im Laufe dieser zwei Stücke, es beginnt mit den Wesendonck-Liedern, wird das Ganze Dichter kommen eben mehr Momente, mehr Expressionen und eigentlich Minidramen hinzu, die diese Frau durchlebt. Beim Buch der hängenden Gärten, das sind ja Gedichte von Stefan George, die Schönberg hier vertont hat, da wird die Sehnsucht und auch die Frage an die Zukunft dann noch etwas größer, könnte man sagen. Und am Ende bleibt das Ganze relativ offen. Also wir nehmen mit, wie man heute in Neudeutsch immer so schön sagt, aus diesem Abend, dass da eine exemplarische Sängerin zu Werke war, die sich dieser Figur, diesen Mathildes oder Mathilden, auf ihre ganz eigene Art und Weise annähert und das Ganze wirklich so als einen Psychotrip gemacht.
Aber szenisch passiert eben nicht mehr, als dass eine Sängerin auf der Bühne ist, wenn auch mal im Käfig, und es dazu eine musikalische Begleitung gibt?
Dazu sehen wir einen Mond, dazu haben wir auch ganz, ganz, ganz feine Lichtregie. Man könnte sagen, wirklich, das ist aus dem asiatischen Theater her kommend, eben mit zarten, kleinen szenischen Gesten, szenischen Einfällen, sage ich mal, zu arbeiten und ganz in die Figur hinein aber zu leuchten. Und das ist, obwohl man nicht ein genaues Setting hat oder gar etwas Modernes, eigentlich finde ich sehr plausibel. Wir hören hier Sally Durant jetzt mit Schönberg und Michael Wagner am Klavier.
Immer von dem Laub, wie es laut und so schnell reißt er quiet.
Wie wird das denn musikalisch verbunden? Also wie passen spätromantische und Zwölftonkompositionen zusammen?
Es gibt elektronische Sounds, die von Stefan Leibold kreiert wurden, die immer mal zwischen einzelnen Liedern hineinwehen gleichsam. Die sind aber auch atmosphärisch einerseits, andererseits vorsichtig fragend und tastend und verbinden auch die Stücke innerhalb des einzelnen Zyklus. Es gibt ja oft so performative Kleinformate, wo man so ein bisschen zurückbleibt, ratlos oder auch emotionslos. Aber das war schon sehr stark. Das Publikum ist extrem mitgegangen. Es ist ja auch ein Risiko, muss man dann natürlich sagen, für eine Protagonistin in dem Fall vor allen Dingen, sich dem in der Form so auszusetzen, so intensiv. Aber das fand ich insgesamt sehr gelungen.
Musik von Richard Wagner und Arnold Schönberg als performative Musenerzählung, Jörn Florian Fuchs berichtete. Eigentlich ist das, was tagtäglich auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen stattfindet, auch eine permanente Musenerzählung. Männer und Frauen, die zu allem Möglichen inspirieren, zum Malen, zum Kreativsein, Kochen und Gärtnern und zur Wahl der richtigen Partei. Das Leben, so scheint es im unsichtbaren Untertitel zu stehen, kann so toll und einfach sein. Spätestens hier müsste man dann aber fragen, welches Leben gemeint ist. Vielleicht das echte? Der Regisseur Christoph Marthaler unternimmt in diesem Sinn in seinem neuen Stück Wachs oder Wirklichkeit, das gestern an der Berliner Volksbühne uraufgeführt wurde, eine Wirklichkeitsbetastung. Michael Lages war ganz echt vor Ort.
Der Titel weist in die richtige Richtung. Allerdings ist das Publikum nicht zu Madame Tussaud eingeladen, sondern ins Wachsfigurenkabinett von Madame Anna Fiebrock, Christoph Marthalers Lieblingsbühnenbildnerin. Sie hat in einem feinen Salon mit schön geschwungener Galerie im oberen Stockwerk ein paar Zeitgenossinnen und Zeitgenossen platziert, die vielleicht tatsächlich aus Wachs sind. Gelegentlich werden auch einige der realen Spielerinnen und Spieler wie eingefroren hereingetragen und dazugestellt. Dann wird das Motto am allerdeutlichsten sichtbar. Wer ist aus Wachs? Wer ist wirklich und echt? Die Aufseherin ist derweil fleißig mit dem Staubwedel unterwegs, putzt auch die echten Wesen und ruft ihnen gelegentlich das Zauberwort des Abends zu: Nicht einschlafen! Das weckt natürlich Erinnerungen an Marthalers frühe Zeit. Da wurde gern mal auf der Bühne Schlafen gespielt. Wachs oder Wirklichkeit steckt voll von Erinnerung, auch weil drei Mitglieder aus dem legendären Murks-Ensemble von 1993 dabei sind. Die österreichische Schauspielerin Olivia Grigoli, derzeit in Graz engagiert, ihr aus Norwegen stammender Kollege Magne Horvath Brekke, der Teil des frühen Castorf-Teams war und inzwischen auch eine Band betreibt, mit dem Pianisten und Sänger Jürg Kienberger. Das ist der dritte aus dem originalen Murks-Ensemble. Er leitete damals den berühmten Danke-Choral.
Danke!
Meine Arbeit stelle.
Danke!
Und noch eine Figur ist ganz von damals, Hildegard Alex. Die Schauspielerin gehört seit 60 Jahren zur Volksbühne. Hildegard Alex wird zu einem der echten kleinen Wunder in Wachs oder Wirklichkeit. Mit dem Staubwedel, gegen Ende in einem Kostüm wie Englands ewige Königin und mit dem schönsten Lied des Abends, Franz Grothes Fantasie von der Nacht, die ganz leise kommt aus weiter Ferne.
Ganz leise.
Sehr zerbrechlich klingt das und zum Heulen schön. Generell gibt's in Wachs oder Wirklichkeit Momente schwerster Melancholie. Und das liegt vor allem daran, dass die Texte von einem der herausragenden Einzelgänger der Literatur stammen, vom Schweizer Schriftsteller und Musiker Jürg Läderach, der 2018 starb. Zwar schrieb er auch Theaterstücke, ein dreiteiliges Oratorium wird aufgeführt in Wachs oder Wirklichkeit und zwingt unter dem Titel »Klein H in Pankow Süd« ziemlich viel historisches Personal zusammen, Hitler etwa, Honecker und Churchill. Vor allem aber zelebrierte Jürg Läderach stets extrem skurrile Montagen aus Material und Marotten des menschlichen Alltags.
Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld, wir sind gleich wieder für Sie da.
Läderachs Miniaturen tragen den Patchwork-Abend, geben ihm viel Unsinn und manchmal sogar Sinn. Zusammengehalten aber wird alles, und das hätte dem praktizierenden Jazzmusiker und Jazzkritiker Läderach sicher gut gefallen, durch die beiden Musiker, neben Kienberger auch Clemens Sienknecht, sowie die Sängerinnen und Sänger, allen voran die aus Norwegen stammende Tora Augestad, die so überaus besonders ist, weil sie in der Klassik wie in Folk und Jazz und Soul zu Hause ist. Ein Unikum wie Marthaler selbst. Um Augestad formiert sich das Ensemble immer wieder zum Chor, ob im Madrigalgesang oder im finalen Pop-Hit »That's what friends are for«. Hier singen Marthalers Freunde. Und das ist diese Rückkehr nach Berlin vor allem. Ein Familienfest, eine Freundschaftsbekundung über die Jahrzehnte hinweg. Der theatralische Zauberkünstler Christoph Marthaler wird im Oktober 74 Jahre alt. Zu retten ist die Welt wohl nicht und Aufbruch ist auch nicht mehr. Aber solange wir noch beieinander sitzen können und dabei Zeuginnen und Zeugen typischer Marthaler-Basteleien werden, ist doch alles gut, irgendwie.
Wachs oder Wirklichkeit von Christoph Marthaler an der Berliner Volksbühne. Michael Lages hat's gesehen. Die Meldung des Tages aus der Kultur jetzt mit Antje Allroggen.
Kaum haben sich heute Nachmittag Union, SPD und Grüne auf einen Kompromiss für ihr schuldenfinanziertes Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geeinigt, mehren sich auch schon die Fragen, welche Politikbereiche aus dem Finanzfonds unterstützt werden sollen. Auch die Kultur macht sich Hoffnungen auf zusätzliches Geld. Der Deutsche Kulturrat befürchtet, dass die Kultur bei der Vergabe der Infrastrukturkredite nun übersehen werde. Nicht nur Schulen und Hochschulen, auch viele Kultureinrichtungen müssten dringend saniert werden. Hier habe sich ein erheblicher Investitionsstau aufgebaut, der dringend abgebaut werden müsse. Aus den normalen Haushalten sei dies nicht zu bewerkstelligen. Geschehen könnte das mit Hilfe des Investitionsprogramms. Darüber hinaus fordert der Kulturrat, die Kompetenzen für Kultur auf Bundesebene zu bündeln. Die Kultur brauche auf Bundesebene ein eigenes Ministerium. Dazu sagte dessen Geschäftsführer Olaf Zimmermann im Deutschlandfunk Kultur.
Bisher ist das Ganze untergebracht im Kanzleramt, eine Staatsministerin, das heißt eine Staatssekretärin hat dieses Amt geführt. Was wir brauchen, ist dringend endlich eine Ministerin oder ein Minister, der dieses Amt führt. Und ich hoffe, dass die Verhandler da jetzt endlich diesen notwendigen Sprung machen, ja, und dass wir endlich normal werden. Und normal werden heißt, wir brauchen ein Bundeskulturministerium.
Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Vom Bund fordert er dazu ein entsprechendes Gesetz, das kulturelle Bereiche wie den der Kulturwirtschaft oder der kulturellen Bildung bündelt und in die Zuständigkeit eines eigenen Ministeriums überführt. Denkbar sei dabei, dass das Ministerium auch für den Sport auf Bundesebene zuständig sei. In den USA entstehen große Kulturbereiche durch die Regierung Trump vor ganz anderen Problemen und müssen befürchten, aus dem Kulturkanon gestrichen zu werden. Nachdem Trump mehrere Begriffe aus den Diversitätsprogrammen von Behörden streichen ließ, wurde vor kurzem nun auch das Bildarchiv des Pentagon nach vermeintlich heiklen Sujets durchforstet. Wie die Agentur AP seit Mitte Februar aus dem Oval Office verdammt mitteilt, wurde eine komplette Datenbank mit 26.000 Fotos angelegt, die gelöscht werden sollen. Die Bilder können laut Agentur auf mehr als 100.000 Blätter anwachsen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Eilroggen. Union, SPD und Grüne haben sich auf das anvisierte Schuldenpaket geeinigt. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.